Sendereihe von Radio Maria Österreich. Grüß Gott, liebe Zuhörer, am Mikrofon begrüßt Sie Maria Kotzis. Wir setzen heute unsere Sendereihe über die Persönlichkeitsauffälligkeiten fort. Was wir bisher schon behandelt haben, das war die narzisstische, die emotional instabile und die depressive Persönlichkeit. Wenn Sie das verpasst haben, können Sie diese Folgen gerne auf unserer Radiothek nachhören. Heute geht es um die paranoide Persönlichkeit, Vertrauen und Verletztwerden. Unser Thema in dieser Sendung, und ich begrüße dazu Dr. Reinhard Pichler.
Ja, schönen Vormittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Maria, Moderatorin und liebe Praktikantin. Ich freue mich, dass wir wieder eine Sendung zu doch solchen wichtigen Themen wie Persönlichkeitsstörungen uns jetzt Zeit nehmen, dass Sie sich auch Zeit nehmen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weil es gibt relativ viele Menschen, die das betrifft. Ich sage jetzt nicht, dass es sehr viele Menschen gibt, die die paranoide Persönlichkeitsstörung betrifft, aber wenn es einen betrifft, dann leidet man enorm. Und man leidet nicht nur selbst, wenn man diese Persönlichkeitsauffälligkeit hat, sondern es leidet auch die Umwelt, die nahe Umwelt, sehr darunter. Es ist vielleicht auch jetzt gut, mal zuzuhören, nicht gleich die Dinge bei sich zu suchen, das ist ja oft ein häufiges Phänomen, sondern eher mal zuzuhören mit dem Blick, gibt es jemand anderen, der mir da aufgefallen ist. Das ist ein bisschen leichter, weil sonst denkt man sich, oh Gott, jetzt bin ich paranoid auch. Keine Sorge, jeder von uns ist hin und wieder auch paranoid. Was heißt denn überhaupt paranoid? Paranoid heißt, dass ich mich zu sehr beobachtet fühle und zu sehr damit dann auch verfolgt fühle. Ich kriege dann auch irgendwann einmal dann eine schiefe Wahrnehmung. Ja? Ich glaube, alle sind gegen mich. Ja? Das gibt's, ist wahrscheinlich jedem von uns schon mal passiert, aber Gott sei Dank nur kurzfristig. Und dann hat man sich wieder beruhigt und denkt sich, okay, alles gut, ja, es darf sein, dass der halt jetzt mich komisch angeschaut hat und ist in Ordnung, aber deshalb bin ich jetzt noch nicht jetzt völlig paranoid. Wenn wir uns jetzt mal auf die anderen Menschen konzentrieren, die wir vielleicht kennen, und da möchte ich Sie jetzt da, also zwei Gruppen möchte ich da vorstellen, und zwar zuerst möchte ich mit der häufigeren Gruppe beginnen, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Sie so jemand kennen, und zwar das sind alte Menschen, alleinstehende Menschen, die im Alter wirklich komisch werden. Also zum Beispiel jemand, der, wie er noch in die Arbeit gegangen ist, war er schon eher zurückgezogen und war auch durchaus einer, der eher still und eher schwierig war. Aber er war unter Anführungszeichen noch so, dass man mit ihm reden konnte und es gab noch Kontakt. Aber seit er eben in Pension ist oder seit er dann wirklich älter geworden ist, ist er gar nicht mehr viel da. Der zieht sich wirklich sehr zurück, er geht fast nicht mehr aus dem Haus, und wenn man ihn mal auf der Stiege sieht, wirkt er fast ängstlich, verhalten, traut sich nicht viel mit anderen zu reden oder nur ganz kurz, auf ihn, er wirkt angespannt und hat immer so einen ängstlichen Blick, wenn man genauer hinschaut. Das reicht jetzt noch nicht, um eine Paranoia zu diagnostizieren, aber wenn einem dann auffällt, dass diese Person kaum, dass sie in der Wohnung ist, fünfmal hinter sich zusperrt, also es gibt ja nicht nur das eine Schloss, sondern gibt es noch einen Querbalken und vielleicht hört man dann sogar noch, wie ein Sessel vorgerückt wird vor die Tür, dann ist es schon wahrscheinlicher, dass der Mensch sehr viel Angst hat. Und er hat eine ganz spezielle Form von Angst, nämlich er hat Angst, dass man ihm jemand, dass man ihm was antut. Dass ihm jemand was antut. Dass man ihm oder dass man sie nicht mag. Dass man eigentlich nur darauf aus ist, sie schlecht zu machen, sie auszuhorchen, sie zu bestehlen. Und dann wird es eben wirklich komisch, weil dann beginnt irgendwann einmal dieser ohnehin schon einsame und ängstliche Mensch nicht wieder hinauszugehen und versuchen Kontakt zu knüpfen und irgendwie Vertrauen zu finden zu den anderen, sondern er macht leider genau das Gegenteil, zieht sich immer mehr zurück, wird immer stiller, ist immer mehr nur mit sich und mit seinen Gedanken beschäftigt und verfestigt sich und seine Gedanken immer noch mehr, so dass er sich selber sicher ist, ich habe recht. Und da gibt es auch gar keine Ausrede. Also ich habe fix recht, mit den Sachen, mit denen ich mich jetzt tagelang beschäftigt habe, und wenn da jemand anderer kommen würde und sagen würde, na, schau, das stimmt doch nicht, ja, sage ich nicht, der will mich nur abbringen von meinem. Und es sind oft alte Menschen, die aufgrund von der Einsamkeit und auch aufgrund von der Verletzungen aus ihrer Vergangenheit, aus den vielen, vielen Verletzungen der letzten Jahrzehnte, einfach auch so geworden sind. Und ich bringe Ihnen da zwei Beispiele, damit Sie sich da ein bisschen besser vorstellen können, wie das ist. Ich habe eine Zeit lang eine alte Frau, über 85 in einem Altersheim in Wien besucht, und mir ist schon aufgefallen, dass sie sehr, sehr kritisch, sehr ängstlich ist, sehr unsicher, und das Ziel war ja auch zu ihr Vertrauen aufzubauen, sie zu stärken, sie zu unterstützen, in ihrer Einsamkeit ihr ein bisschen beizustehen, dass sie eben nicht so allein ist. Weil, wie ist der Kontakt entstanden? Sie hat mich über Radio Maria kennengelernt und hat mich dann angerufen, ob ich sie nicht mal suchen könnte, weil sie ist so einsam. Und das habe ich ihm auch gemacht. Und vielleicht hört sie sogar auch jetzt zu, ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls habe ich sie einige Male besucht, und mir ist dann schon aufgefallen in den Gesprächen, dass sie mich testen möchte. Und wie schaut dieses Testen aus? Sie hat mich zum Beispiel Fragen gestellt, werden Sie das nächste Mal sicher wiederkommen? Ich glaube eh nicht, dass Sie wiederkommen. Sie vergessen sicher auf mich. Und habe ich gesagt, nein, also wenn wir uns das ausmachen, dann, wenn nicht die Straßenbahn irgendwie ein Problem hat oder die U-Bahn nicht fährt oder so, dann komme ich dann normalerweise schon halbwegs pünktlich. Und so ist es dann immer wieder eine Zeit lang dahingegangen, bis sie dann eines Tages zum vereinbarten Termin nicht geöffnet hat. Und es war schon das letzte Treffen davor war schon so, dass sie eher missmutig war und eher ablehnend reagiert hat, aber wir trotzdem uns eben dann das nächste Mal ausgemacht haben. Irgendwann am Vormittag, so um 10 oder 11, war ausgemacht, dass ich sie besuche. Und wie immer melde ich mich halt unten in dem Altersheim beim Schalter an, und der Portier ruft drauf auf diesem Haustelefon und sagt, naja, die hebt nicht ab, ja. Sage ich, ja, macht nichts, ich schaue trotzdem rauf und klopfe eben oben, und es rührt sich nichts. Und dann denke ich mir, naja, warum rührt sich nichts? Und dann frage ich eben die Krankenschwester auf diesem Stock, ob sie schauen kann, ob sie da ist, weil ausgemacht ist gewesen, dass sie da ist, oder ob sie weiß, ob sie sonst wo ist. Nein, die müsste im Zimmer sein. Ne? Und dann sagt sie, die Krankenschwester, die Frau Sowieso ist sehr schlecht benannt. Also sie ist ganz in sich verbohrt und schaut ganz düster drein, ist ganz verletzt und will eigentlich mit niemand Kontakt haben. Und ich denke mir, ja gut, also ich habe schon eine Vermutung gehabt, aber trotzdem denke ich mir, wieso, wir haben es ausgemacht, also frage ich die Schwester, ob sie nicht aufsperren kann, weil sie muss ja immer schauen, ob es dem Patienten gut geht oder den Bewohnern gut geht, und sagt sie, naja, also sie kann man schon aufsperren, aber sie traut sich nicht hineinzugehen. Das ist jetzt so gefährlich bei ihr, weil das hat sie schon ein paar Mal erlebt, dass das dann sehr schlecht angekommen ist. Und deshalb hat sie geklopft, also jetzt aufgesperrt, hat die Tür aufgemacht. Sie hat geklopft, aufgesperrt, die Tür aufgemacht. Ich erzähle es selber so langsam, weil alles da wichtig ist. Und dann eben bei der offenen Tür sind wir beide draußen stehen geblieben und haben eben hereingerufen, eben Frau Sowieso, sind Sie da? Und und es ist nicht keine Antwort gekommen. Und dann habe ich gesagt zu der Krankenschwester, ja, geh mal rein und schau mal nach, ob wer da ist. Und dann sagt die Krankenschwester, na, sie geht da sicher nicht rein, ja? Weil sie weiß, sie ist da. Und dann habe ich halt gesagt, so in meiner Art, gut, dann geh halt ich rein, ja, und schau, ob sie da ist. Vielleicht ist ihr was passiert, vielleicht ist sie ohnmächtig, vielleicht hört sie schlecht, was auch immer, ja. Nein, die hört nicht schlecht, sagt die Krankenschwester. Und passiert ist ja auch nichts. Ich kenne sie. Sage ich, ja gut, aber ich gehe rein. Und ich bin halt reingegangen und das war halt ein kleiner Vorraum und dann rechts um die Kurve, ja. Und dann habe ich mich wirklich geschreckt, weil sie steht, meistens ist sie gesessen, sie tut sich schwer mit Stehen, ja. Sie steht direkt, wie ich um die Kurve gegangen bin, neben der Tür. Und sie hat einen Stock gehabt, mit hoch erhobenen Stock hat sie begonnen, auf mich einzuschlagen. Ich bin natürlich sofort zurückgesaust, habe nur einen Stockhieb abgekriegt, ja, der hat eh gesessen. Und dann hat sie nur gebrüllt, ich habe gewusst, sie wollen mich berauben. Und dann bin ich wieder gegangen. Wir haben wieder die Tür zugemacht, ja. Und Tage später habe ich dann wieder angerufen und sie ist dann natürlich bei ihrer Meinung geblieben und hat gesagt, also sie weiß für hundertprozentig, dass ich sie jetzt berauben wollte und sie will mit mir keinen Kontakt mehr haben und das ist, also sie wollte schon die Polizei danach nachträglich rufen, aber sie hat mich eh in die Flucht geschlagen. Also sie hätten wir noch Kontakt gehabt, sie hätten wir noch gesprochen, aber sie war ganz fix in ihrer Welt des Verfolgungswahns. Ja? Und das ist dann eben halt, die Krankenschwester hat das gewusst, dass sie immer einen Verfolgungswahn hat und der ist eben nicht immer so präsent, weil die letzten Male, wo ich dann bei ihr war, das ist auch schon länger her, war es nicht so, dass das jetzt so bemerkbar war für mich. Es war schon leicht bemerkbar und sie war schon kritisch und misstrauisch und wie es halt öfter eben ältere Leute sein können, vor allem die sehr einsam sind und eine sehr harte Vergangenheit gehabt haben. Aber es war kein Vergleich zu dem, wie sie dann war und wie sie dann, also was dann, wie sie gezeigt hat, was wirklich in ihr ist. Und das war dann auch dann das Ende. Ich habe es dann auch nicht mehr besucht, weil das einfach dann eindeutig war, dass sie nicht mehr besucht werden will. Natürlich, weil sie einfach kein Vertrauen finden konnte. Ja, jetzt würde ich bitten um einige Takte Musik und nachher dann werde ich dann ein bisschen erklären, wie es dazu kommt und was man dagegen tun kann.
Sie hören die Sendung Lebenshilfe auf Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. In unserer Sendereihe über die Persönlichkeitsauffälligkeiten sind wir heute bei der paranoiden Persönlichkeit Vertrauen und Verletztwerden mit Dr. Reinhard Pichler.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist eben, wie es im Titel eben schon heißt, das Vertrauen und Verletztwerden ist eines der Hauptthemen für diese Menschen, die so einen Verfolgungswahn haben. Sie können nicht vertrauen und sie tun auch alles, dass wenn jemand eben ihnen Vertrauen schenkt oder versucht, sich ihnen zu nähern, ist es leider bei ihnen so in ihrem Denken, dass sie Gründe suchen, warum sie ohnehin Recht haben, dass sie auf keinen Fall vertrauen dürfen. Und das war eben die häufigere Gruppe jetzt eben, die im Alter eine paranoide Persönlichkeit entwickelt. Warum ist es so? Das ist eine Form der Demenz und auch eine Form von nicht verarbeiteten, ganz schweren Sachen im Lauf des Lebens. Das kommt dann, wenn man schwächer wird, im Alter einfach stärker raus und am Schluss bleibt einfach die nackte Angst über. Aber diese Menschen sind noch kräftig genug, um sich quasi zu wehren und entwickeln dann wirklich eine Aggressivität, die zwar nach außen verdeckt ist, aber ganz stark da ist. Ja. Und die haben wirklich Todesangst. Also diese Frau, die da hinter der Tür gestanden ist, obwohl sie gar nicht gut mehr stehen konnte und viel lieber gesessen wäre, die hat wie die Tür, die ist schon vor der Tür, also hinter dieser Ecke gestanden und hat da schon länger gewartet, ja, mit dem Stock fest umklammert. Ja. Also das ist schon einfach eine ganz ernstzunehmende Erkrankung, wo man leider gerade auch den Menschen im Alter schwer helfen kann, weil sie ja gar nicht einsehen, dass sie krank sind. Sie denken nur, sie verteidigen sich, sie schützen sich nur, was auch aus ihrer Sicht logisch ist. Es gäbe Medikamente, die das verbessern, aber leider nehmen diese Menschen die Medikamente nicht und dadurch wird auch diese Paranoia meistens nicht besser. Es gibt noch eine andere Gruppe, die so Verfolgungswahnzustände bekommen kann, und das ist eine jüngere Gruppe, die kann man ab 20 kriegen. Und das sind Menschen, die jetzt nicht unbedingt eine schlechte Vorgeschichte haben müssen, also nicht unbedingt schwere Verletzungen, kann sein, muss aber nicht. Und vor allem, es kann sein, dass sie selber das auch gar nicht wahrnehmen. Es kann auch sein, dass sie traumatisiert worden sind, schon in der Jugend, und dass sie das deshalb dann entwickeln, aber das kann sein, muss aber nicht sein. Jedenfalls vertrauen diese jüngeren Menschen auch den anderen nicht. Sie sind grundsätzlich mal vorsichtig und misstrauisch. Das Leben ist eben genauso auch von Angst geprägt. Aber sie sind noch viel fitter als wie der alte Mensch, der wirklich schon sehr gebrechlich ist und deshalb dann auch vor allem die Paranoia entwickelt. Und die kriegen dann auch so einen aggressiven Touch. Also sie streiten oft oder provozieren Streit. Ja. Sie übertreiben Schwierigkeiten enorm. Sie sehen alles super schwarz. Also man könnte glauben, die sind depressiv, sind sie aber nicht, sondern sehr, sehr oft sehr verdeckt aggressiv. Sie merken sich wie ein eben Elefantengehirn jede kleinste Ungerechtigkeit, das ihnen angetan wurde. Sie machen aus einer Mücke einen Elefanten. Sie sind sehr ernst, also gar kein Humor. Auch wenn jemand einen Witz macht, der wirklich lustig ist und wo alle lachen, die können nicht gut lachen, weil sie suchen sofort wieder das, wo wäre eigentlich ich kritisiert, wo meint der Witz mich, und die meisten Witze sind ja deshalb am lustigsten, weil ich dann auch in der Humorsendung, glaube in 2 Wochen oder so mal machen, die meisten Witze sind dann am allerlustigsten, wenn ich über mich selbst lachen kann, weil ich mich selbst entdecke, dass ich auch so bin. Aber ich kann nur über mich selbst lachen, wenn ich einen ausreichenden Abstand habe und auch wirklich deshalb mich nicht bedroht fühle, dass ich eben auch so bin wie der Witz. wie der, die Person, die da im Witz halt beschrieben wird. Und das ist auch so wichtig zu wahrzunehmen, die sind sofort bedroht in ihrer Existenz und deshalb sind sie auch so humorlos. Was auch ein Grund sein kann für so eine frühe Verfolgungswahn-Karriere, weil das wird leider nicht besser, sondern es wird dann eher immer schlechter, ist auch eben in der Partnerschaft, dass die Treue ständig hinterfragt wird zum Partner, dass die Eifersucht da ist bei Dingen, die der Partner überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also wo man sich dann auch denkt, das gibt's ja nicht. Also irgendwo muss ich ja hinschauen oder ich kann ja nicht mit geschlossenen Augen durchs Leben gehen. Ja. Es ist auch in der Partnerschaft, ist diese Person auch wenig fähig zu romantischer Zärtlichkeit. Er ist sehr schnell aufgeregt und sehr schnell eben dann auch wieder feindselig, stur, defensiv, innerlich ablehnend, innerlich unwillig. Immer wieder auch das Gefühl, ich werde belogen und betrogen. Also alles das, ja. Das, ich glaube, ich habe es jetzt ausreichend genug geschildert. Was mache ich jetzt, damit, wenn ich erkenne, ich habe einen alten Menschen da, der paranoid ist, oder sogar einen jüngeren, was kann man tun? Ja? Das eine ist, das auch wirklich ansprechen, dass das eine Krankheit ist und eine Persönlichkeitsauffälligkeit ist, wo man dagegen was tun muss, ansonsten wird es schlechter. Es wird besser, wenn man sie, also wenn ich davon betroffen bin und ich erkenne es als solche und arbeite aktiv dagegen und versuche Akte des Vertrauens zu setzen, bewusste Akte des Vertrauens, dann wird es tendenziell mal besser und wenn ich ganz bewusst an mir arbeite, dass nicht immer alles schlecht ist, sondern einmal auch Dinge neutral sein können oder sogar grundsätzlich gut. Wenn ich jetzt schon auf dieser schiefen Bahn bin und das Gefühl habe, es hat eh keinen Sinn, es ist sowieso alles katastrophal und es wird immer katastrophaler und es ist nicht zum Aushalten und es wird immer noch schlechter, dann ist auch wenig Chance an Besserungen, dann kann ich eben entsprechende Medikamente nehmen, die der Psychiater verschreibt, wo ich von der Wahrnehmung her eingeschränkt werde ein Stück, ein bisschen dumpfer alles wahrnehmen und dadurch ich mich nicht so ängstige. Dann kann ich die Dinge ein bisschen lockerer nehmen, weil ich sie nicht so spüre. Aber das Dilemma bei den Menschen, die eben einen Wahn haben, wo man sich ständig verfolgt fühlt, ja, ist ja, dass sie das alles so stark spüren und das ist für sie so starke Realität und deshalb kommen sie da überhaupt nicht weg und deshalb ist auch so schwer, jemanden, der eben Paranoia hat, zu überzeugen, dass das nicht stimmt. Weil durch diese vielen Stunden Einsamkeit denke ich ständig danach, wenn ich alt bin. Und bei den Jungen kann man ja sagen, oder Jüngeren, kann man ja sagen, die sind nicht so einsam. Und warum denken sie trotzdem ständig dran? Ja, die sind noch viel fitter, denken auch noch viel agiler und haben dadurch viel mehr Zeit, viel schneller, sich in eine furchtbare Katastrophenstimmung hineinzudenken, als wie ein älterer Mensch, der da schon viel bedächtiger ist, aber halt mehr Zeit hat. Von daher könnte es durchaus sein, dass, wo diese Paranoia erst im Alter ausbricht, die Menschen schon ein Leben lang depressiv und ängstlich waren, aber das immer noch gerade kompensieren konnten und es bricht dann erst im Alter aus. Und bei den Jungen war entweder die Traumatisierung in der Kindheit und Jugend so stark, dass es dann schon in jüngeren Jahren ausbricht, ja, dieses tiefe Misstrauen, dieses tiefe sich selbst schützen müssen, weil die Gefahr so groß ist und so gefährlich ist. Oder es war einfach schon recht früh eine Denkstörung, wo ich angezogen bin von negativen Gedanken, von Verfolgungsgedanken und von ängstlichen Gedanken. Das ist die große Gefahr. Ich komme dann raus, wenn ich bereit bin, Medikamente zu nehmen. Ich komme dann raus, wenn ich bereit bin, auch wieder an diesem Misstrauen zu arbeiten und Akt des Vertrauens zu setzen und ich komme dann raus, wenn ich mir helfen lasse, wenn ich professionelle Hilfe in Anspruch nehme und wenn ich bereit bin zu akzeptieren, dass ich da eine Schlagseite habe, dass ich da, warum auch immer, immer falsch hinschaue. Also das ist schon noch sehr verunsichernd, wenn ich es für mich selber zugeben muss, dass ich eigentlich die Dinge nicht richtig wahrnehme, weil ich denke, das gibt's ja nicht, ich nehme doch die Dinge richtig wahr. Die wollen mich doch alle bestehlen und überfallen und betrügen und ausrauben. Und wenn ich dann akzeptieren muss, na, vielleicht habe ich mich geirrt, vielleicht sind nicht alle so schlecht, ja, was ich in der Zeitung lese. Es gibt schon viele schlechte Menschen, aber nicht jetzt ausgesprochen jetzt jeder, der mir begegnet, ja. So schlimm ist die Welt auch wieder nicht. Und das ist schon ein langwieriger, langfristiger Prozess, das einfach auch einmal zu akzeptieren und zu spüren, dass ich mich vielleicht geirrt haben könnte. Und das erschüttert natürlich wieder meinen Selbstwert. Das wäre aber sehr gesund, wenn das meinen Selbstwert erschüttern würde, weil dann habe ich eine Chance, auch wahrzunehmen, dass andere auch mir Gutes wollen. Und dann könnte ich tiefer wahrnehmen, es gibt sogar mehrere, die mir Gutes wollen, und ich kann dann denen wieder ansatzhaft vertrauen. Es ist machbar und möglich, den anderen wieder zu vertrauen. Und das wäre sicher das ganz Entscheidende. Wenn das gelingt, ist ganz viel gelungen. Und das Motto ist ja, ich traue niemand, weil wenn ich niemand traue, dann kann man auch niemand wehtun. Und wenn ich das jetzt umgekehrt mache, wenn ich sage, ich beginne zu vertrauen, es kann man dann zwar vielleicht jemand theoretisch wehtun, aber meine Erfahrung wird sein, dass man eh niemand wehtut, weil ich ja eh vorsichtig bin und weil ich merke, na, da gibt's urviele, die mich sogar unterstützen und die mir gar nicht wehtun. Und das ist eben die Hoffnung, dass ich rauskomme aus dieser Not, dass ich glaube, alle wollen mir wehtun. Braucht sicher auch ein Heilungsgebet oder einfach vertrauensbildende Maßnahmen. Es braucht Menschen, die, obwohl ich mich so komisch verhalte als Paranoider, mich trotzdem lieb haben und mich trotzdem trösten und mich trotzdem stärken, mich trotzdem unterstützen in meiner Art. Und zwar, was heißt es, unterstützen meiner Art? Das heißt, mich so anzunehmen, wie ich bin und gleichzeitig mehr zu sehen, dass da jemand ist, der es gut mit mir meint. Weil weniger zu sehen, dass ich meint, und mehr zu sehen, dass das furchtbar ist und dass mich die alle fertig machen wollen und überfallen wollen und so, das ist für den Paranoiden ein leichtes. Das umgekehrte Denken ist schwer. Letzter Satz, dann freue ich mich schon, wenn Sie anrufen und Ihre Erfahrungen vielleicht einbringen und wir noch das Bild ergänzen können. Wenn jemand immer stärker paranoid wird und er keine medikamentöse Unterstützung bekommt und auch sonst kein Vertrauen mehr findet, ist am Schluss wirklich, ist dieser Mensch apathisch und ist auch fast nicht mehr ansprechbar. Der wird immer stiller und wird, also die Isolation radikalisiert ihn weiter. Und es kann dann wirklich auch möglich sein, dass gerade die Jungen, die noch Kraft haben, dann extrem gewalttätig werden, Terroristen werden oder Briefbombenbauer und so weiter. Ja. Also dass einen richtigen Hass bekommen auf die ganze Menschheit oder auf bestimmte Menschengruppen wie Flüchtlinge etc. Und das ist wirklich echt gefährlich, wo man schauen muss, dass man das frühzeitig verhindert, gerade bei den Jüngeren. Bei den Älteren ist es oft noch schwieriger, aber wie soll man sagen, es nimmt dann auch dann die Kraft zunehmend ab bei den Älteren, dadurch werden sie weniger gefährlich, so hart das jetzt klingt. Ja. Sie sind zwar tief verbittert und brauchen wirklich viel Gebet, weil sie auch dann oft verbittert sterben, aber die Jungen, die sind nicht nur verbittert, sondern sind auch noch gefährlich für die Umwelt dann, weil sie sich ja wehren wollen, weil die eine irrsinnige Angst haben und weil sie wahnsinnig aggressiv werden. Und deshalb muss man da schon auch schauen, dass man den Jungen unbedingt hilft und sie da unterstützt, rauszukommen aus diesem inneren Gefängnis. Ja, ich darf bitten um Bekanntgabe Telefonnummer und freue mich auf Ihre Anrufe und Beiträge.
Die Nummer hier ins Wiener Studio lautet 01 710 60 16. Für unsere Zuhörer von Radio Maria Südtirol und sonst von außerhalb Österreichs mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. In der Sendung Lebenshilfe mit Dr. Reinhard Pichler geht es heute um das Vertrauen und Verletztwerden, die paranoide Persönlichkeit. Der erste Anruf erreicht uns von Petra aus Südtirol.
Grüß Gott, Frau Petra.
Ist nicht mehr dran, schade. Dann gehen wir weiter. Herr Josef aus Tirol.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, bitte.
Ja, ich habe kurz zugehört, aber ich habe eigentlich eh fast alles gehört. Und es ist sicher ein Riesenproblem, diese Medien, der zum Beispiel der ORF, dass der Sendungen kriegt, wenn man schaut, was der vor 20 Jahren gebracht hat und was jetzt läuft, ist fast nochmal Mord und Totschlag, Tatort und so weiter.
Es ist ja natürlich für mich. Aber das ist nicht so schlecht, weil es ist auch spannend, einen Krimi anzuschauen, um diese Angst zu bearbeiten, die eh dauernd da ist. Ja? Also es gibt viele Menschen, die schauen sich deshalb den Krimi an, um nicht Angst haben zu müssen, dass jemand einbricht. Es gibt auch Menschen, die schauen sich den Krimi an und haben dann nachher mehr Ängste. Für die ist nicht gescheit, einen Krimi anzuschauen. Die schauen sich aber auch keinen Krimi an. Normalerweise. Außer ich entwickle schon eine Paranoia, dann schaue ich mir es weiter an. Aber für viele ist das wie eine Entlastung, sich mit einer Angst zu beschäftigen, die im Fernsehen abbrennt, wo ich weiß, es ist nicht echt. Und nachher bin ich dann eigentlich entspannt, weil ich merke, Gott sei Dank, bei mir ist es nicht so arg, bei mir haben sie noch nicht einbrochen oder mich hat keiner umgebracht und können dann ganz entspannt schlafen gehen. Das ist witzig, aber es gibt viele Menschen, denen es so geht und deshalb werden auch die Krimis so stark in den Medien, also hat es immer schon gegeben eigentlich, seit es Fernsehen gibt, ja. Aber jetzt natürlich mehr, weil das sind die Leute, gibt bestimmte Menschengruppe, die sich damit entspannen können.
Echt? Bei mir ist das umgekehrt.
Ja eben, aber dann ist es auch nicht gesund, wenn Sie es sich anschauen.
Nein, ich schaue auch nicht Fernsehen, weil ich sage, ich tue mir das nicht an, dieses Szenario, was eigentlich...
Genau, also dann ist es nicht gut, dann sind Sie wahrscheinlich auch hochsensibel und dann ist es keine gute Idee, weil dann belastet Sie Fernsehen mehr, als was es Ihnen hilft. Ja? Und es gibt viele Menschen... Genau, aber nicht jeder empfindet so. Es gibt Menschen, die finden das Fernsehen immer als entspannend und sogar als anregend, wenn sie sich einen Krimi oder einen Horrorfilm anschauen. Also ich sage es auch jetzt nicht meine Art der Entspannung, aber das gibt's. Es gibt viele, viele Menschen, denen das, weniger Christen vielleicht, aber es gibt viele Menschen, denen das total hilft. Die wären sonst viel aggressiver, wenn sie nicht diese, sage ich mal, diese Triebabfuhr via virtuellen Fernsehen hätten.
Okay. Ja, danke, ja, wiederhören. Gell?
Danke.
Ja. Und weiter geht es mit Elisabeth aus Wien.
Grüß Gott, Herr Doktor. Ich habe eine sehr schwierige Frage vielleicht. Und zwar, was würden Sie raten, wenn man im Begriff ist, eine Paranoia oder Depression zu entwickeln oder wenn man die Befürchtung hat, es könnte in diese Richtung gehen?
Na, zum Psychiater zu gehen? Nein, das ist ja nichts Schlimmes. Ein Psychiater ist genauso ein Mensch, der mir hilft, ein Fachmann oder eine Fachfrau, die mir hilft, damit ich die Krankheit, die ich habe oder die ich haben kann, in den Griff bekomme. Wenn ich eine schwere Lungenentzündung habe, sage ich auch nicht, oh je, jetzt muss ich zum Arzt, ja? Sondern ich bin froh, dass es einen Arzt gibt, der mir hilft und der mir hilft, die Lungenentzündung in den Griff zu kriegen. Ja? Und dann ist wirklich die gute Nachricht, es gibt so gute Medikamente mittlerweile und so gute Unterstützung, das wird wieder. Es kann sein, dass das dann sich wunderbar stabilisiert und dass man sehr gut damit leben kann. Schlecht ist, wenn ich eine Lungenentzündung habe und nicht zum Arzt gehe, ja, weil dann bin ich nämlich tot, weil dann höre ich auf zu atmen. Und so ähnlich ist bei der Paranoia oder bei einer Psychose, wenn ich nichts dagegen tue, bin ich selbstgefährdet und fremdgefährdet, beides. Und das ist dann wirklich schwierig und schade.
Ja, ja. Aber kann das nicht, also ich denke mir, es ist durch die Umwelt entstanden oder durch das Umfeld.
Na, egal, wodurch es entstanden ist.
Mit der Lungenentzündung. Im Winter halb nackt herumrennt und das nicht ändert, wer nimmt die Tabletten auf Dauer wahrscheinlich auch nicht viel nützen. Ne?
Oh ja, sicher, auf Dauer schon. Und vor allem, es geht ja nur darum, dass der aktuelle Keim nicht eben tödlich wird. Ja? Ich kann ja jetzt auch als Gesunder nackt herumrennen, dann kriege ich vielleicht eine Verkühlung, aber muss nicht gleich eine Lungenentzündung kriegen. Ja? Also das, na, wichtig ist, Hilfe holen. Ja? Das ist wirklich wichtig. Nicht sagen, ich schaffe das schon, das wird schon. Es wird immer schlimmer, eher. Und deshalb gibt es ja Gott sei Dank Ärzte, die einem wirklich kompetent helfen. Und es kann auch sein, dass es wichtig ist, das Leben aufzuarbeiten, die Verletzungen zu besprechen. Und dafür gibt es eben Seelsorger, Psychotherapeuten, andere Menschen, die einem zuhören und die einem auch kompetent zuhören, die einem nicht Ratschläge geben in Form von Schlägen, sondern Menschen, die einem durchbegleiten durch diese schwere Erlebniswelt und einem dann wirklich zu einem positiven Weg hinausführen, trösten und stärken. Darum geht's.
Genau. Also denjenigen müsste man finden. Okay.
Nein, gibt's bitte, und Sie können sich im Hörerservice erkundigen. Da gibt's einige gute Leute, die dann auch im Hörerservice gern die Telefonnummern weitergeben, gell?
Okay. Danke schön.
Also bitte melden Sie sich und lassen Sie das nicht anstehen. Alles Gute, gell? Wiederhören.
Zwei Fragen anonymer Hörer darf ich jetzt weitergeben, bevor wir dann Silvia aus Wien dran nehmen. Und zwar die erste Frage war, ob eine schizoaffektive Störung dasselbe ist oder ob es da Unterschiede gibt zur paranoiden Störung. Und die zweite Frage war, ob Paranoia eine Psychose ist oder eine Neurose.
Also das sind ähnliche Fragen. Im Prinzip ist es wurscht, wie das Kind heißt. Wenn das rauskommt, dass ich überhaupt kein Vertrauen mehr habe, so auch, wie es jetzt bei der letzten Hörerin sichtbar war, dass sie sagt, so einen Menschen müssen wir finden. Ich glaube gar nicht, dass ich so einen finde. Dann möchte ich der Hörerin gern nochmal sagen, bitte, es gibt Menschen, die einem helfen können. Vertrauen Sie drauf. Ja, ist unwichtig. Weil wenn ich mir denke, ich finde sowieso nie jemand, dann gehe ich bereits in die Richtung. Und es ist egal, ob es eine Psychose, eine Neurose, schizoaffektiv oder Paranoia ist. Ich muss dagegen was tun. Das ist mal so der Punkt 1. Aber jetzt vom medizinischen, fachlichen her, es gibt ganz klare Unterscheidungskriterien, auch nach dem ICD-Code, nach dem internationalen Klassifikationscode für Diagnosen, ist die schizoaffektive Störung ganz was anderes als wie die Paranoia und hat auch andere Merkmale, die unterschiedlich zu diagnostizieren sind, aber es kann sein, dass sie ähnlich medikamentös und therapeutisch zu behandeln sind. Würde es zu lang führen, jetzt genau die Unterschiede zu erklären. Aber und eine Psychose und eine Neurose, also da gibt es ganz klare Unterschiede. Eine Neurose ist eine Marotte. Jeder von uns hat ein Neurösli, ja, wie der Schwarzer sagt. Ja. Also jeder hat einfach eine Angewohnheit, die einem selber ärgert. Ja. Das ist, jeder hat das so, Entschuldigung, jeder hat eine Neurose, die einem vielleicht auch ärgert, die auch andere ärgert, aber eine Psychose ist wirklich was Schweres. Eine Psychose ist etwas Verrücktes. Ja? Also ich bin dann nachher nicht mehr ansprechbar. Ich bin dann nachher nicht mehr in der Realität. Ich bin aus der Realität draußen. Das ist schon wirklich eine sehr schwere Erkrankung, die immer auch medikamentös behandelt werden muss, die immer mit einem Psychiater auch behandelt werden muss und die eine Stabilisierung braucht und dann erst eine Therapie, weil die Therapie wird zu sehr verunsichern. Also ist ein Riesenunterschied. Und ja, was ist es? Eine Paranoia wird zur Psychose. Das ist keine Neurose. Ja? Und war auch von vornherein nie eine Neurose, sondern aus der Verletzung, aus der Angst und aus dem Misstrauen kann eben dann diese paranoide psychotische Störung entstehen, kann aber auch nur eine Persönlichkeitsstörung bleiben. Das ist das Mittelding zwischen Neurose und Psychose, ist in der Mitte die Persönlichkeitsstörung.
Mhm. Gut, lassen wir es mal vielleicht genau. So stehen. Jetzt begrüße ich Silvia aus Wien.
Hallo, Silvia.
Ja, grüß Gott.
Grüß dich, Reinhard, Silvia.
Ja.
Ich habe den Vortrag gehört und ich wollte nur dazu sagen, meine Schwiegermutter, die ist voriges Jahr gestorben, war paranoid schizophren.
Ja.
Und es war wirklich ziemlich heftig. Als für die Vorgängerin wollte ich einfach dann nur sagen, sie ist dann medikamentös so gut eingestellt worden. Es war vorher so, dass wenn es der Nachbar angeschaut hat, man dürfte sich nicht einmal anschauen, weil der hypnotisiert mich und der macht mir was Besseres. Es war wirklich intensiv. Mhm. Dann ist sie ins Pflegeheim gekommen, hat es sehr gut getan, weil es dann wieder Kontakt gehabt hat, nicht diese Einsamkeit mehr in ihr gehabt hat. Mhm. Wenn es dann solche Schübe gehabt hat, ging ein Schluss, mir kommt der Geld weg und in der Nacht kommt jemand und will mich da umbringen. Je mehr wir dann gesagt haben, das stimmt nicht, das ist ein Blödsinn, desto aggressiver und desto panischer es waren. So habe ich meine Taktik geändert und habe dann so ihr gesagt, du bist so gescheit, du bist so wiff, du checkst das, dir kann das nicht passieren. Und dann ist er abgeholt dort, wo sie steht und da hat er sich dann so beruhigt. Ja, und gesagt,
super.
Meinst du wirklich? Sag ich, ja, pass auf, du übernasest das sofort, es kann da keiner was stören, weil du bist so wiff und so zack, da geht nichts. Na wirklich. Na, jetzt hast du mich wieder beruhigt, beruhigt. Damit war das Gespräch erledigt und ich will einfach da ermutigen, dass man kommt sich zwar total blöd vor im Kopf, zu sagen, auf dieser Stufe dann zu reden, aber das ist gelandet und da hat sie sich wirklich beruhigt und das hat es angenommen und einfach als Ermutigung auch für die anderen, wenn man es da abholt, wo es stehen, das da kann man es am besten dann erreichen. Und ja, nein, du verstehst mich, mit dir kann ich reden. Also das wollte ich einfach nur super, dazu gesagt
super.
Haben.
Super, danke für den ganz wertvollen Anruf, liebe Silvia. Das ist ganz wichtig, was du sagst, und hätte ich jetzt so nicht dran gedacht. Du musst dann auch wirklich einsteigen. Da gibt es auch eine eigene Theorie von einem gewissen Herrn Böhm, der auch sagt, man muss mit den alten, mit den dementen Menschen, auch mit den paranoiden Menschen, einfach reden, wenn der demente Mensch sagt, heute habe ich mit meiner Mutter zum Frühstück endlich mal gescheite Spiegeleier wieder gegessen, dann darf man nicht sagen, Herrn Spitschen, Ihre Mutter ist seit 70 Jahren tot, sondern man muss sagen, ja, gut, super, dass ihr gemeinsam eben Spiegeleier gegessen habt und was habt ihr geplaudert, ja? Also voll einsteigen, und das hast du, glaube ich, großartig gemacht, und dadurch hast du sie beruhigt und sie hat in ihrer Art auch Vertrauen dann gefunden, ja? Also es war wahrscheinlich auch ein bisschen was Dementielles dabei auch.
Ja, und sie ist auch mit den Medikamenten dann total gut eingestellt worden. Also wirklich, super. Ich möchte die Voranruferin ermutigen, zum Arzt zu gehen, weil das hat total ihre Welt wieder verändert und auf einen ganz anderen Level wieder gebracht. Weil
vorher und hat sie es dann gern genommen?
Sie hat es dann anstandslos genommen, ja.
Okay, ja, super. Das ist also viel wert.
Das passt, ja. Okay, genau. Gut. Ja. Einen schönen
Danke
Tag.
Danke vielmals. Okay? Ganz Baba. Wertvoll. Grüß dich.
Dobetzberger aus Linz. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Ich hätte eine Frage, wie weit sich Hypersensibilität und Paranoia oder Schizophrenie unterscheiden lässt.
Das ist ganz was anderes. Also da kann man Sendungen noch auf der Radiothek nachhören über Hochsensibilität, Hypersensibilität, Hochemotionalität. Das sind alles Charaktereigenschaften und keine Krankheit. Ja. Okay. Aber Paranoia ist ja eine Krankheit. Ja. Und es kann schon sein, dass hochsensible Personen leichter verletzt werden, und weil sie leichter verletzt werden, weil sie das viel tiefer empfinden und viel emotionaler sind, werden sie auch aufgrund der vielen Verletzungen leichter misstrauisch, und weil sie leichter misstrauisch werden, werden sie dann auch leichter innerlich so ängstlich, dass sie halt dann auch leichter eine Paranoia entwickeln können.
Okay.
Ja?
Okay.
Das kann schon sein, ja. Aber man muss trotzdem dann dagegen was tun. Da kann man dann nicht sagen, ja, das ist halt leider so, sondern das sind halt Menschen, die haben auch leichter Allergien, die Hochsensibler, ja. Der Vorteil ist bei Hochsensiblen, dass sie alles viel tiefer spüren, auch im Positiven. Der Nachteil ist, dass sie halt auch mehr abkriegen, ja. Und, ja, genau. Aber grundsätzlich bitte, also egal.
Aber Medikamente, also Hochsensible sollen ja keine Medikamente nehmen, oder?
Nein, das ist keine Krankheit. Das ist keine Krankheit. Da gibt es jetzt auch keinen Grund, Medikamente zu nehmen. Man muss nur lernen, mit dieser Hochsensibilität umzugehen.
Okay.
Aber hören Sie einfach die Radiothek, in der Radiothek die Sendungen nach. Da gibt es viele Infos und gibt es auch viele Bücher, Tipps und so, ja.
Okay, danke Ihnen.
Danke für den Anruf. Alles Gute.
Noch einmal die Telefonnummer für Ihre Frage, Ihren Beitrag in der Sendung Lebenshilfe. Heute geht es um die paranoide Persönlichkeit, Vertrauen und Verletztwerden. Die Nummer 01 710 60 16. von außerhalb Österreichs mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. Weiter geht es mit Christa aus Niederösterreich.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Ich habe jetzt das sehr aufmerksam zugehört und leider Gottes, wie Sie gesagt haben, von der Psychose. Was ist eine Psychose? Das habe ich nicht so verstanden, weil da bin ich abgelenkt worden.
Also Psychose ist eine schwere Erkrankung im Gehirn, die man behandeln muss. Da ist das Gehirn ein Stück durcheinander, ja? Und das ist nicht nur, das wird nicht wieder, sondern da muss man wirklich was tun. Das sind Wahnvorstellungen, man bildet sich Dinge ein, die es nicht gibt, man hört Dinge, die es nicht gibt. Also es sind wirklich schwer, also da leidet man furchtbar drunter, ja. Das merken die anderen. Also man erkennt am einfachsten eine Psychose daran, wenn man merkt, der andere ist wirklich verrückt, der ist total komisch. Ich verstehe überhaupt nicht mehr, was der sagt. Der ist total schräg.
Na gut, super. Ja. Na, das habe ich das. Dann. Oder,
nein, Sie haben das. Wieso sollen Sie das haben?
Ich habe es sicher nicht, aber meine Ärztin hat zum letztes Mal zu mir gesagt, war sehr wütend war auf mich. Das ist meine Psychose.
Ja. Und jetzt habe ich das gehört. Waren Sie schon mal beim Psychiater? Das war wahrscheinlich die Hausärztin, ja?
Nein, bei der Psychiaterin.
Also bei der Psychiaterin.
Die war wütend auf mich.
Genau, aber dann haben Sie das und dann ist wichtig, dass Sie auf die Psychiaterin hören und einfach das tun, was sie sagt, dann geht es Ihnen besser.
Aber ich habe das nicht.
Das ist jetzt für mich ein Misstrauen,
ja? Das ist jetzt da, ich
genau,
habe
wieder... Genau. Ja, also ich kann nur anbieten, dass Sie beim Hörerservice die Telefonnummer bekommen von mir und dann können wir uns einen Termin ausmachen und dann kann ich mit Ihnen mal ausführlicher drüber sprechen. Gut. Damit Sie ein bisschen mehr Sicherheit kriegen, gell?
Gut.
Ja, alles Na gut. Gute.
Na gut.
Wiederhören.
Wiederhören.
Und jetzt aus Salzburg, Anna.
Ja.
Grüß Gott, grüß bitte Gott. Frau Anna.
Ja, grüß Gott, Quenberger Annaberg. Ich hätte eine Frage bezüglich meiner Schwester, die leidet über 20 Jahre schon an einer Psychose. Sie zieht Handschuhe an, will nichts Offenes trinken, alles soll verschlossen sein. Sie hat einfach Verwundungen erlebt in ihrem Leben.
Das ist ein Zwang, ein Reinlichkeitszwang.
Ja, und
eine Abwandlung vom Waschzwang, ja.
Ja, sie hat einen Mann, der selber Arzt ist und selbst er kann eigentlich nichts machen. Sie lehnt jegliches Medikament ab und will ins Spital. Das ist jetzt mal fürchterlich, wenn sie, vor kurzem ist ja immer ist ja eine Ader aufgebrochen und da hat sie dann mit der Rettung weg müssen und das ist aber sehr fürchterlich bei uns, ob sie den Arzt noch erreicht oder nicht. Ja. Und einfach so Ängste und so starke Verwundungen gehabt ihr Leben. Und da möchte ich Sie fragen, wie wir als Angehörige uns da verhalten können, wie wir es dazu bringen können, dass sie ein Medikament nimmt.
Ja, also, die hat eine ganz schwere Zwangsstörung und ich glaube, ich mache da eh auch mal eine Sendung drüber, ist irgendwann geplant, zwanghafte Persönlichkeit. Vielleicht kann es die Moderatorin noch raussuchen, wann die ist. Aber Zwänge sind gefrorene Ängste, sind ganz tief sitzende kindliche Ängste und ist zu behandeln, aber es braucht eine Geduld, ist medikamentös auch möglich, aber oft nehmen sie Patienten eben nicht und es braucht einfach von den Angehörigen ganz viel Geduld, dass sie immer wieder dasselbe sagen und sagen, bitte, das ist anders, bitte vertrau, das wird, ja, es ist nicht so schmutzig, du überlebst es, du hast es bis jetzt überlebt und so weiter, ja, aber braucht ja, sicher auch kompetente therapeutische Hilfe. Da kann auch ein Arzt jetzt da in dem Sinne jetzt nichts tun, sondern sie braucht da therapeutische Hilfe, ja.
Aha. Und sie sieht aber auch Sachen, was wir nicht sehen.
Dann ist auch ein Stückchen schon wahnhaft. Wenn sie schon Sachen sieht, die sie nicht sehen, dann ist bereits wahnhaft.
Und ist das keine Persönlichkeitsspaltung?
Nein, an sich nicht. Keine Persönlichkeitsspaltung, ne?
Ja, gut. Danke.
Also das ist einfach eine zwanghafte Persönlichkeit und muss man auch als solches behandeln. Ne?
Und darf sie da von einem Arzt nicht einfach, wie soll ich sagen, sediert werden und dann geliefert werden, dass sie mal wirklich das Medikament kriegt?
Nein, das hilft nichts. Also erstens mal ist das gar nicht erlaubt. Nur wenn man selbst und fremd gefährdet ist, kann der Amtsarzt einen wegbringen und eben dann auf die geschlossene Psychiatrie bringen. Das ist aber sehr unüblich, weil also sie ist ja nicht selbst und fremd gefährdet. Sie leidet nur furchtbar. Das ist eine Quälerei, aber für sie und für andere. Aber sie bedroht niemand bei einer paranoiden, wahnhaften Störung, wo sie wirklich andere echt bedroht und auch wirklich zuschlägt, ja, da ist sie schon fremdgefährdend. Ja, da kann man dann schon den Amtsarzt holen, ja. Aber das ist ja in ihrem Fall nicht der Fall, ja.
Ja.
Nein, aber es gibt bald einmal die Sendung über die zwanghafte Persönlichkeit und dann bitte wieder zuhören. Da gibt es dann einige Tipps, was man tun kann. Ja,
ja, danke.
Wiederhören. Gerne, alles Gute.
Wiederhören. Und nun Brigitta aus Steyr.
Grüß Gott. Hallo?
Brigitta ist nicht mehr da. Im Augenblick haben wir jetzt keine weiteren Anrufer mehr. Vielleicht gibt es noch das ein oder andere zu ergänzen.
Ja, ich würde gerne noch was Wichtiges ergänzen, und zwar die Menschen, die eine Paranoia haben, sind sich sicher, dass sie hundertprozentig recht haben und sie haben auf alles eine Lösung und sie sind eigentlich gescheiter als die anderen. Also die haben oft gar keinen Bedarf, überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist auch das Dilemma. Und dadurch, dass sie das Gefühl haben, sie machen das eh ganz richtig, ja, gibt's auch so schwer eben eine Handhabe, dass jemand dann die Medikamente nimmt. Im Fall von der Silvia, wo ich sehr froh bin, dass die wirklich angerufen hat, war die Schwiegermutter offenbar so, dass sie das dann erkannt hat und sie hat sich, weil sie noch kontaktfähig war, war sie dann noch in der Lage, dann auch noch Vertrauen zu fassen. Zwar mit einem Trick, und das war ziemlich sicher schon eine demenzielle Verflachung, aber mit diesem Trick da einzusteigen und quasi in ihrer Welt zu sein, hat sie Vertrauen gefasst und war dann auch ganz gut führbar, sagt man dazu. Ja, also sie war in der Lage, dann auch noch ihr Leben zu bewältigen, zwar mit diesem Trick, aber immerhin. Ja. Der liebe Gott hat Verständnis dafür, ja, wenn man so einen Trick anwendet, weil es geht ja darum, dass man diesen Menschen tröstet. Und wenn man ihn so tröstet, dann ist es auch legitim und eine Hilfe. Nicht immer ist die Wahrheit, wenn man sagt, das stimmt ja gar nicht, was du da glaubst, ist in dem Fall überhaupt nicht hilfreich, weil der glaubt es einem eben nicht. Das ist ja Teil seiner Krankheit. Während wenn er sich getröstet gefühlt hat durch eben diese ganz positiven, unterstützenden Worte von der Silvia und da wirklich gut eingestiegen ist, dann war das eine Hilfe, dass sie gesagt hat, gut, dann kann ich vertrauen. Und einen weiteren Punkt wollte ich noch sagen zu Paranoia allgemein. Bitte lassen Sie sich nicht schrecken. Sobald wirklich eben Gewalttätigkeit passiert, sind Sie auch verpflichtet, die Polizei zu rufen, weil dieser Mensch ist selbst und fremdgefährdet, vor allem fremdgefährdend. Und dann ist auch gut, weil dann kommt dieser Mensch mit dem Amtsarzt, mit der Rettung, dann auf die Psychiatrie, wird dann zwangseingewiesen und bekommt dann die richtigen Medikamente und dann ist es meistens der Beginn, dass es besser wird. Also es kann sein, dass mal so eine Eskalation notwendig ist. Haben Sie keine Angst, den Amtsarzt und die Polizei zu rufen, dass diese Person, wenn sie gewalttätig wird, mal eingeliefert wird. Dulden Sie da keine Gewalt, weil je mehr Gewalt sie dulden, desto schlimmer wird's, weil die Person fühlt sich noch mehr im Recht, dass das ohnehin alles richtig ist, wie sie es tut. Und es ist wichtig, das auch mal ein bisschen zu relativieren, weil sonst kommt man immer tiefer rein als Patient und für die Angehörigen ist es auch sehr, sehr belastend. Ja, wenn es keine weiteren Anrufe gibt.
Aber wir hätten ein paar Minuten noch Zeit, also einmal gebe ich gerne noch die Telefonnummer durch, wenn Sie jetzt schnell sind, 01 710 60 16, die Nummer ins Studio. Es läutet schon und gleich noch der Hinweis auf die Sendung über die zwanghafte Persönlichkeit, die wir am 17.08. ausgestrahlt haben und die Sie, liebe Zuhörer, auf unserer Radiothek zum Nachhören auch finden. Der letzte Anruf für heute erreicht uns aus Tirol von Maria. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Herr Gott. Dr. Bichler, also ich habe jetzt zugehört und also in meiner Familie ist da jetzt einiges passiert durch unseren Sohn, der sich mit einer Frau zusammengetan hat, die immer schwierige Kindheit hatte, also bei den Großeltern aufgewachsen, die Mutter hat sie verlassen, die Mutter ist nach Amerika und das Kind war noch im Kleinkindalter, also 1 oder 2 Jahre. Und es war dann eine Beziehung, die so über 2 Jahre ging, jetzt wieder mal beendet. Und da treffen eben sehr viele Punkte zu, die Sie da erklärt haben, jetzt gerade zum Schluss. Also die Gewalt, und es war sehr viel Gewalt in der Wohnung. Also die Frau hat sich dann bis zum Delirium betrunken und dann hat sie angefangen herumzuschlagen und ganz schlimme Sachen gemacht, Türen eingetreten und also randaliert. Ja. Und dann kam es zu einer Einweisung, weil sie hatte sich dann in der Tiefgarage verschanzt mit einem Messer, also war ein großer Einsatz der Polizei. Und dann kam sie in die Psychiatrie und wurde dann aber wieder gleich entlassen. Also die haben sie dann nicht dort behalten, nur eine Nacht. Sie hat sich dann irgendwie herausgeredet. Und dann habe ich die Oberärztin angerufen. Dann sagt sie, ja, also da ist immer noch der freie Wille des Patienten.
Also das ist jetzt schwierig, weil jetzt müsste man noch den Fall jetzt genauer kennen. Grundsätzlich sind es natürlich Fachleute dort. Aber darf ich nur ein Wort noch sagen? Es ist so, wenn die Patientin sich dann wieder beruhigt hat und wenn die Psychiaterin einschätzt, dass keine Selbst- und Fremdgefährdung mehr besteht, dann kann sie wirklich die Patientin wieder entlassen. Es kann auch sein, dass die komplett voll waren und sie kein Bett mehr gehabt haben und dadurch die Entscheidung halt auch deshalb getroffen wurde, weil sie kein Bett hatten. Ja. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen und ist auch alles nicht sehr erfreulich. Aber sobald wieder eine Fremdgefährdung vorliegt, sofort wieder einweisen lassen. Da bleibt nichts anderes über und dann kommt schon was in Gang. Aber das psychiatrische Gesundheitssystem ist zum Teil wirklich total am Limit, weil es auch so viel Not gibt. Deshalb habe ich auch so viel zu tun und so. Das ist einfach wirklich enorm, was es für Leid gibt. Und deshalb mache ich ja auch die Sendungen, um da auch mehr aufzuklären und da mehr zu unterstützen, weil die Not enorm ist in dem Bereich.
Ja, danke. Ja. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage.
Ja.
Und zwar ist er dann wieder zusammengegangen, wieder Verletzungen, wieder mehrere Polizeieinsätze,
genau.
Immer wieder der Sohn schwerst verletzt.
Mhm.
Also, es war halt so. Und jetzt war wieder für einige Wochen wieder Friede und sie hatte sich auch behandeln lassen, die Freundin.
Mhm. Mhm.
Und jetzt kam es wieder zu einer Auseinandersetzung und dann war der Schlusspunkt der, und das ist jetzt meine Frage, also sie sieht in meinem Sohn, also in ihrem Partner, immer die schlagende Großmutter.
Mhm.
Also ja, das ist wurde dann, sehr verwöhnt
und
besonders der Großvater, der mittlerweile verstorben ist, hat sie geliebt und da ist vielleicht so irgendwo auch die Eifersucht dann da gewesen, von der Großmutter zur Enkelin. Und sie sieht jetzt in meinem Sohn immer diesen, also sagt sie, ihre Großmutter.
Aber das, also das müssten wir auch genauer, also wir können dann gern, wenn Sie wollen, nach der Sendung oder anders mal genauer telefonieren, noch, weil, glaube ich nicht, also ich glaube, dass da irgendeine andere Traumatisierung ist, ist auch ganz viel Aggression da, also es kann auch sein, dass da irgendein Missbrauch im Hintergrund ist und dass sie das auf die Großmutter irgendwie verschiebt, also nennt man eben Verschiebung, aber in Wirklichkeit ist das, ist der Grund ein anderer und das schaut mir eher nach einem Missbrauchsgeschehen aus und das und die Frage ist, warum lasse ich ihr Sohn das alles gefallen und so, das, da gibt schon noch ein paar Fragen, die wir jetzt nicht so jetzt auf die Schnelle klären können, aber wir würden da schon noch ein paar Dinge einfallen, wo man noch genauer hinschauen muss, ja?
Ja, herzlichen Dank.
Aber wir können
ja
gerne in Kontakt treten, wenn Sie wollen, ja, gell?
Einfach herzlichen Dank anrufen. Für diese Antwort.
Danke, alles Gute.
Wiederhören. Dann bitte ich jetzt noch um ein Schlusswort.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die rege Teilnahme an dieser doch wichtigen Thematik. Wie immer merke ich, wir haben uns super ergänzt. Danke für all Ihre Anrufe, weil es gibt ein runderes Bild. Und bitte nehmen Sie diese psychischen Auffälligkeiten nicht auf die leichte Schulter, sondern holen Sie sich da kompetent Hilfe. Gott sei Dank leben wir in einer Zeit, wo man auch kompetent Hilfe bekommt. Das Gesundheitssystem ist ein Stück am Limit, ja, und ist stark überlastet, aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, wie man eben gute Hilfe bekommt. Und diese Menschen sind leidende Menschen, die haben große Ängste und große Schmerzen auch, ja, und sind innerlich total emotional beschäftigt und die brauchen Unterstützung und auch die Angehörigen oder die nahen eben Verwandten oder Angehörigen und Freunde, die brauchen auch Unterstützung. Deshalb danke für Ihr Interesse. Danke, dass Sie da auch mithelfen, auch diesen Menschen zu helfen. Und alles Gute und bis zu einem nächsten Mal. Wiederhören.
Dankeschön, Dr. Reinhard Pichler. Ich darf Sie noch hinweisen auf die weiteren Folgen in dieser Reihe. Am 26. Februar geht es dann um die asoziale Persönlichkeit und am 12. April um die geteilte Persönlichkeit. Die bisherigen Folgen können Sie auf unserer Radiothek natürlich nachhören auf radiomaria.at. Für CD-Bestellungen wenden Sie sich bitte an unser Hörerservice unter 01 710 70 72 oder per E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at.